Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über Frequenz der Kurzschwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. From
Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute am Freitag, den 13. März 2020 in 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Programme werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten, dann folgen der Kommentar und andere leichte Informationen sowie Unterhaltungsmusikprogramm der indonesischen regionalen Lieder. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German hören.
Here is Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Indonesien verurteilt Israels Angriff auf ein Krankenhaus in Gaza. Indonesiens Handelsminister sagt, Indonesien und China seien übereingekommen, die Handelskooperation zu verstärken. Ausländische Investoren sind an einer Investition in den Flughafen Kertajati interessiert. Indonesien betont gegenüber der AALCO die Stabilität der Landesgrenzen wegen des steigenden Meeresspiegels. Das integrierte See- und Fischereizentrum von Biaknum vor Papua exportiert frischen Thunfisch nach Narita, Japan. Die OIC muss auf einen israelisch-palästinensischen Waffenstillstand drängen. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Indonesien verurteilte den Bombenanschlag Israels auf das Baptistenkrankenhaus Al-Ahli Al-Arabi in Gaza, Palästina, bei dem Hunderte Zivilisten getötet wurden. Das indonesische Außenministerium erklärte am Mittwoch, den 18. Oktober, über Social Media X, der Angriff verstoße gegen das humanitäre Völkerrecht. Als Reaktion auf den jüngsten israelisch-palästinensischen Konflikt fordert Indonesien die sofortige Öffnung eines sicheren Korridors für den humanitären Zugang. Indonesien fordert außerdem die internationale Gemeinschaft, insbesondere den UN-Sicherheitsrat, auf, unverzüglich konkrete Schritte zu unternehmen, um Angriffe und Gewalttaten in Gaza zu stoppen, die zu zahlreichen zivilen Opfern geführt haben. Das Außenministerium erklärte außerdem, dass die Ungerechtigkeit gegenüber dem palästinensischen Volk schon seit sehr langer Zeit andauere und noch immer anhalte. Indonesien ist der Ansicht, dass es an der Zeit ist, dass die Welt einem gerechten Frieden für Palästina Priorität einräumt und drängt darauf, dass die Umsetzung vereinbarter internationaler Parameter nicht länger verschoben wird. Mehr als 500 Menschen seien bei israelischen Luftangriffen auf das Krankenhaus getötet worden, sagte der Sprecher des Gesundheitsministeriums, Ashraf Al-Kudra. Indonesiens Handelsminister Zulkifli Hasan sagte, nachdem er Präsident Joko Widodo am Dienstag, den 17. Oktober, bei seinem Treffen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping in der Großen Halle des Volkes in Peking begleitet hatte, dass Indonesien und China vereinbart hätten, die Handels- und Investitionskooperation zu verstärken. In einer schriftlichen Erklärung am Mittwoch, den 18. Oktober, in Tangerang, Banten, erwähnte Zulkifli Chen Investitionskooperationen in verschiedenen Bereichen, darunter Verteidigung, Elektroautos, Energiesicherheit und Zusammenarbeit bei der Dorfentwicklung und Armutsbekämpfung. Zulkifli sagte, der Präsident habe bei seinem Treffen mit Präsident Xi Jinping eine Reihe von Themen angesprochen. Dazu gehören Bemühungen zur Verstärkung der Investitionskooperation, insbesondere bei Elektrofahrzeugen und Autobatterien, Ersatzteilfabriken, petrochemischen Raffinerien und der Stahlproduktion. Darüber hinaus hofft der Präsident auf die Unterstützung Chinas, um eine gemeinsame Stromkooperation zwischen den beiden Ländern umzusetzen und die Zahl der Touristen aus beiden Ländern zu steigern. Zulkifli bewertete diesen Besuch in China als recht erfolgreich. Im Zeichen des indonesisch-chinesischen Geschäftsforums, das ein Handelspotenzial von fast 13 Milliarden US-Dollar generierte. Der indonesische Verkehrsminister Budi Karya Sumadi erklärte am Mittwoch, den 18. Oktober, nach einer Inspektion am Flughafen Kertajati im Bezirk Majalengka der Provinz West Java, dass es eine Reihe ausländischer Investoren gebe, die daran interessiert seien, in die Entwicklung des Flughafens zu investieren. Darunter sind die Investoren aus Indien, Saudi-Arabien und Singapur. Minister Budi teilte der indonesischen Nachrichtenagentur Antara mit, dass eine Reihe ausländischer Investoren durchaus daran interessiert seien, in den Flughafen Kertajati zu investieren und dass die Mehrheit tatsächlich an der Verwaltung der Luftfahrtanlagen beteiligt sein wollte. Budi gab bekannt, dass dies von der Provinzregierung von West Java und Präsident Joko Widodo genehmigt worden sei und dass die Umsetzung für Dezember 2023 geplant sei. Der Verkehrsminister ist der Ansicht, dass das Interesse der Investoren am Flughafen Kertajati gezeigt hat, dass der Flughafen über das Potenzial verfügt, auf der internationalen Bühne bekannt zu werden und dass seine Entwicklung die nationale Wirtschaft ankurbeln kann. Darüber hinaus sagte Budi, dass die Existenz des Flughafens Kertajati auch Wirtschaftswachstum in den umliegenden Puffergebieten auslösen könnte. Er ist optimistisch, dass die Zahl der Flugbelegungen am Flughafen Kertajati in Zukunft steigen wird. Die indonesische Regierung hat bei dem 61. Treffen der ASEAN-Afrika-Rechtsberatungsorganisation AALCO in Nusa Dua auf Bali die Stabilität der nationalen Grenzen, um das Problem des steigenden Meeresspiegels zu bewältigen, betont. Der Direktor für Recht, Politik und Sicherheitsvereinbarungen des Außenministeriums, Indra Rosandri, sagte am Mittwoch während des 61. AALCO-Treffens in Nusa Dua im Bezirk Badung auf Bali, dass seine Partei zur Aufrechterhaltung der Sicherheitsstabilität den besten Weg finden müsse, sich für die Aufrechterhaltung von Vereinbarungen über die Umsetzung von Staatsgrenzen mit den Nachbarländern in den Ozeanen einzusetzen. Das Problem des steigenden Meeresspiegels sei eines der Anliegen der 47 Mitgliedsländer der AALCO, darunter Indonesien. Steigender Meeresspiegel kann sich auf die Außengrenzen eines Landes auswirken. Indonesien, das mehr als 17.000 kleine Inseln hat, sieht in dem Anstieg des Meeresspiegels eine echte Bedrohung. Aus diesem Grund ermutigt Indonesien die AALCO-Mitgliedsländer, den Zusammenhang zwischen dem Seerecht und dem Problem des Meeresspiegelanstiegs sorgfältig zu analysieren. Das Integrierte See- und Fischereizentrum SKPT des Bezirks Biak-Numfor auf Papua hat am Mittwoch 2,4 Tonnen frischen Thunfisch nach Narita, Japan exportiert. Der Leiter des Fischereidienstes von Biak-Numfor, Effendi Igiris, erklärte, bis zum 18. Oktober 2023 hätten die gesamten Exporte von frischem Gelbflossen-Thunfisch nach Narita, Japan 53 Lieferungen mit insgesamt 166,4 Tonnen betragen. Er sagte, dass die Exporte von frischem Thunfisch aus dem integrierten See- und Fischereizentrum Biak immer noch von Japan dominiert würden. Effendi erklärte, dass frischer Thunfisch vom integrierten See- und Fischereizentrum Biak eine sehr gute Qualität habe und ein besonderes Menü für japanische Bürger sei. Das Potenzial für Gelbflossen-Thunfisch in den Biak-Gewässern beträgt etwa 800 Tonnen pro Jahr mit Deviseneinnahmen von 17 Billionen Rupiah. Die indonesische Außenministerin Retno Marsudi forderte die Organisation für Islamische Zusammenarbeit OIC auf, alle Anstrengungen zu unternehmen, um so schnell wie möglich ein Waffenstillstandsabkommen zwischen Israel und Palästina zu verwirklichen. Als Retno am Mittwoch den 18. Oktober auf dem außerordentlichen Treffen der OIC-Außenminister in Jeddah, Saudi-Arabien, sprach, forderte sie die OIC außerdem auf, eine starke Botschaft zu senden und internationale Unterstützung für die Überwindung der anhaltenden Konfliktsituation in Gaza zu mobilisieren. Laut Retno ist der UN-Sicherheitsrat nicht in der Lage, seine Aufgaben wahrzunehmen. Um stärkere internationale Unterstützung zu erhalten, muss die OIC daher die UN-Generalversammlung auffordern, eine Notfallsitzung abzuhalten. Indonesien forderte die OIC auf, alle relevanten Parteien aufzufordern, einen humanitären Korridor in Gaza einzurichten und sicherzustellen, dass das humanitäre Völkerrecht respektiert wird. Denn die einseitigen Maßnahmen Israels, die den Zugang zu Strom, Wasser und Heizöl blockieren und Zivilisten bestrafen, verstoßen gegen das Völkerrecht. Darüber hinaus forderte Indonesien die OIC auf die Fortsetzung des israelisch-palästinensischen Friedensprozesses zu drängen, um eine Zwei-Staaten-Lösung als einzige Möglichkeit zur Überwindung der Wurzeln des Konflikts zu erreichen. Retno betonte, dass es ohne die Wahrung der Rechte des palästinensischen Volkes keinen dauerhaften Frieden geben könne. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 16.589,3 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 17.453,1 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 10.720 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig. Bei einer Temperatur von 26 bis 35 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 65-80%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta. Liebe Zuhörer, Sie hören nun das Programm Unser Indonesien mit dem Titel Indonesien entwickelt maritime Human Resources und verteilt Entwicklungszuschüsse an Namibia. Liebe Zuhörer, um die Entwicklung der Entwicklungsländer zu unterstützen, stellt die indonesische Regierung die Entwicklungszuschüsse bereit, die durch die Unterstützung indonesischer Vertreter in verschiedenen Regionen in Zusammenarbeit mit dem Institut des Indonesian Fonds für Entwicklungszusammenarbeit verteilt werden. Einer dieser Entwicklungszuschüsse wurde am 16. Oktober an Namibia vergeben. Durch den Besuch der amtierenden Direktorin des Namibian Maritime and Fisheries Institute, NAMFI, Julia Manuel Ibuima, in der indonesischen Botschaft in Windhoek wurde eine Zuschussvereinbarung der indonesischen Regierung mit NAMFI unterzeichnet. Der Zuschuss erfolgt in Form von Kapazitätsaufbau, nämlich Training of Trainers oder TOT bei der International Maritime Organization IMO mit Model Course 6.09. Der Sprecher der Indonesian Botschaft in Windhoek, Ari Hadiman, begrüßte die Unterzeichnung der Zuschussvereinbarung. Ihm zufolge wird das Schulungsprogramm TOT-IMO Model Course 6.09 die Human Resources Namibias im maritimen Sektor stärken und weitere Kooperationsmöglichkeiten im maritimen Sektor eröffnen. Julia Manuel, die Direktorin des Namibian Maritime and Fisheries Institute, NAMFI, sagte unterdessen, NAMFI werde in Kürze die vollständigen Namen der TOT-Schulungsteilnehmer bekannt geben, die im November 2023 an Aktivitäten in Jakarta teilnehmen sollen. Dies brachte sie zum Ausdruck, als sie die weiteren Schritte zur Umsetzung der Fördervereinbarung bekannt gab. TOT-IMO Model Course 6.09 ist eine Schulung, die sie an Ausbilder im maritimen Bereich richtet. Durch diese Schulung hofft man, dass sich die Kapazität und Qualität der Ausbilder bei NAMFI erhöht, sodass sie hochwertige Arbeitskräfte im maritimen Sektor hervorbringen können. An der Schulung TOT-IMO Model Course 6.09 werden 20 Namibier teilnehmen. Diese Aktivität ist für November 2023 von der Agentur für Personalentwicklung des Verkehrsministeriums in Jakarta geplant. Liebe Zuhörer, das war Diplomatische Ecke.
Voice of Indonesia.
Liebe Hörer, herzlich willkommen zum Programm Vergangenheit und Gegenwart. Wir beziehen uns auf den 19. Oktober. Wir beginnen mit dem Ereignis am 19. Oktober 1937, an dem Ernest Rutherford, der Physiker und Nobelpreisträger für Chemie verstarb. Ernest Rutherford ist ein in Neuseeland geborener Physiker, der mit J.J. Thomson an der Universität Cambridge, England, in der Atomforschung zusammenarbeitete. Rutherford starb am 19. Oktober 1937. Er war erfolgreich, die Existenz eines Atomkerns nachzuweisen. Mit Unterstützung von Frederick Soddy konnte er beweisen, dass Radioaktivität durch den Zerfall von Atomen entsteht. Er war der Erste, der ein Atom im Laboratorium erfolgreich spaltete und seine Forschung über verschiedene Arten von radioaktiven Strahlungen wurde er mit dem Nobelpreis für Chemie ausgezeichnet. Wir kommen jetzt zum 19. Oktober 1987, der Bintaro-Tragödie. Die Zugkollision Bintaro 1987 wurde bekannt als Bintaro-Tragödie ein, war ein tragischer Unfall, bei dem zwei Züge in der Gegend von Pondok Betung, Bintaro, Yogyakarta zusammenstießen. Dieser Unfall war die schlimmste Tragödie in der Geschichte der Eisenbahn in Indonesien und stieß auf weltweite Aufmerksamkeit. Bei diesem Unfall wurden 156 Menschen getötet und mehr als 300 weitere verletzt. Das Untersuchungsergebnis zeigte ein nachlässiges Handeln der Bahnbeamten vom Sudimara Bahnhof, die ein sicheres Fahrsignal für Züge aus Richtung Rangkas Bitung gaben, obwohl noch keine sichere Meldung vom Kebayoran Bahnhof eingetroffen war. Wir beenden das Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem Ereignis am 19. Oktober 2005, an dem das Gerichtsverfahren gegen Saddam Hussein begann. Saddam Hussein war vom 16. Juli 1979 bis zum 9. April 2003 der irakische Präsident. Seine Herrschaft endete, nachdem der Irak von den alliierten Truppen unter US-amerikanischer Führung angegriffen wurde. Saddam Hussein wurde am 19. Oktober 2005 vor Gericht gestellt. In diesem Verfahren wurden Saddam Hussein und 7 weitere Angeklagten wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt. Diese Anklage bezog sich auf ein gescheitertes Attentat im Jahre 1982 in Dujail. Saddam Hussein wurde den Verbrechen gegen die Menschlichkeit schuldig befunden und anschließend zum Tode verurteilt und am 30. Dezember 2006 hingerichtet. Das war Vergangenheit und Gegenwart.
Coba memahami tanpa ku berlabuh, terdampar di gerungnya satu sisi dunia, hadir di muka bumi tak tersaji indah, ku ingin rasakan cinta. Musuh lalu tercipta mendekap diriku, hanya usung sahaja dan bagi rana
Indonesia.
Libut suara unsur Indonesia bahanat hoita das tema Presiden Jokowi budikt Hinesisa untar nemer Indir and Bikrum in Indonesia. Indonesia's Presiden Jokowi Dodo Uda Jokowi had am with a forum der Fox Republic Hina das am Zek Cinten Oktober im Hina with hotel in Peking Hina stat fund teile genommen. In seinen Ausführungen würdigte Jokowi die Investition und den Beitrag chinesischer Unternehmer zur Entwicklung in Indonesien. In diesem Forum leitete er direkt die Unterzeichnung von Dutzenden von Investitionskooperationsdokumenten im Wert von 12,6 Milliarden US-Dollar oder umgerechnet 197,9 Billionen Rupiah. Präsident Jokowi sagte, dass China im Jahr 2013 als Beitragszahler für ausländische Direktinvestitionen in Indonesien den ersten Platz belegt habe. Im Jahr 2022 belegte China mit seinen Investitionen den zweiten Platz. Der Präsident glaubt, dass die chinesischen Investitionen in Indonesien bei der Behaltung der Konstanz weiter zunehmen und in den nächsten 1 bis 2 Jahren zum größten Beitragszahler für ausländische Direktinvestitionen sein wird. Seine Annahme beruht darauf, dass sich Indonesien die Zeit auf die nachgelagerte Industrie für verschiedene Rohstoffe wie Nickel, Kupfer, Zinn sowie andere Mineralien und Kohle konzentriert. Der Staat konzentriert sich außerdem auf den Aufbau eines integrierten Ökosystems für Elektrofahrzeuge, um ein wichtiger Teil der weltweiten Lieferkette zu werden. In seiner Präsentation erklärte Präsident Jokowi, dass zur Herstellung grüner Produkte, die ein grünes Wirtschaftsökosystem schaffen, ein höherer Technologietransfer und Investitionen erforderlich seien. Dies insbesondere in Kombination mit der Nutzung grüner, in Indonesien reichlich vorhandener Energiequellen. Darüber hinaus erklärte er, dass das Potenzial für die erneuerbare Energien in Indonesien sehr groß sei und 3600 Gigawatt erreiche, wovon ein Teil, nämlich 3200 Gigawatt aus Solarenergie, stamme und es wie 1400 Plus für Wasserkraft gebe. bei dieser Gelegenheit erläuterte er auch die Entwicklung der Hauptstadt Nusantara, der ersten klimaneutralen Stadt Indonesien, mit dem Konzept einer grünen Stadt in einem Düngel, der zu 60% aus Wald besteht. Der Präsident sagte, dass der Bau der grundlegenden Infrastruktur und der Regierungszentren voraussichtlich im nächsten Jahr abgeschlossen sein werde. Er erklärte, dass es Anfang November 21 in uns ausländischen Investoren gebe, die den Grundstein mit einem Gesamtwert von 2 Milliarden US-Dollar gelegt hätten oder Bad legen würden. Und den Handelssektor bat Jokowi Dodo unterdessen um Unterstützung den Marktzugang für indonesische Agrar- und Fischereiprodukte in China zu erweitern. Bevor er seine Ausführungen abschloss, versicherte er den Anlegern noch einmal, dass eine Investition in Indonesien die richtige Wahl sei, weil sie einfach und sicher sei. Ich lasse sie an einer Reihe von Wirtschaftsindikatoren ablesen, die positive Erfolge anzeigten, darunter ein beständiges Wirtschaftswachstum von über 5%, eine Handelsbilanz, die seit 41 Monaten in Folge einen Überschuss aufweise, und der Einkaufsmanager-Index PMI, der sich auf Expansionniveau 25 auf ein ander folgende Monate befinde, sowie der demografische Bonus. Er lade chinesische Investoren ein, in Indonesien zu investieren. Das war unser Indonesien.
Baby, Papa gak bawa uang, baby.
Voice of Indonesia.
Yang jaya di lautan.
Die Sieger auf den Meeren im ersten Jahrtausend waren das indonesische Volk, die Malaysier, nicht die segelnden Chinesen. Nachdem der Süden auf dem Landweg keinen Zugang mehr zu Seidenstraße hatte, suchte man nach Handelswegen über das Meer. Das war im 11. und 12. Jahrhundert. Davor gab es nichts.
Terus dia bilang, kamu sudah takut ombak 8 meter.
Du hast den Angst vor Wellen mit 8 bis 9 Metern. Das hat er mir gesagt. Ich sagte, dass ich in Indonesien noch keine Wellen mit 9 Metern gesehen habe. Ich wollte sie sehen. Er schüttelte mir sofort die Hand und das war's, Herr.
Kalau sila pinisi itu sepertinya muncul pada abad ke-19 sekitar
yang tahun. Der Begriff pinisi ist etwa im 19. Jahrhundert, etwa in den 1830er Jahren bis 1840er Jahren aufgetaucht. Und er bezeichnet einen tatsächlich aus Europa stammenden Segeltyp, der den internationalen Begriff Schooner Cats oder Cabin Cats imitiert, womit ein Segel gemeint ist, das in Richtung des Bugs des Bootes angebracht ist. Es sei, dass diese Schirme zuerst in den westlichen Regionen von Nusantara wie Rio, Blitung und so weiter verwendet wurden. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts wurde dieser Schirmtyp zunehmend und immer mehr im Osten eingesetzt, sodass der Schirm auch in Sulawesi ankam und hier wurde der Schirm geändert, den wir jetzt als finnische Schirm kennen. Als Inselstaat steht die indonesische Bevölkerung vor der Herausforderung, widerstandsfähiger gegenüber dem Leben auf See zu werden. Eine der Gemeinden, die ein stabiles Schifffahrtssystem anwendet und entsprechende Schiffe bauen kann, ist die Bulukamba-Gemeinde. Aber der Begriff Pinisi ist erst in den 1950er Jahren entstanden.
Istilah pinisi itu secara umum baru muncul dalam apa namanya ya cetakan koran dan sebagainya.
Di Begriff pinisi tersebut im Allgemeinen es in den frühen 50er Jahren des 20. Jahrhunderts in gedruckter Form in Zeitungen und so weiter auch. Im Jahre 1960 veranstaltete die Regierung von Soekarno einen Wettbewerb Henrische Boote und Kopra von Sulawesi nach Jakarta zu transportieren. Und dort in der Zeitung wurde die Frage aufgeworfen, was ein Pinisi-Boot ist.
Karena sebenarnya
dan juri surcaid war den Begriff finisi und den Menschen noch nicht bekannt. Bau
yang seperti itu tetapi nama akan pelari.
Wir den Sorgelbote in den Aufzeichnungen des Schaffenmeisters und so weiter immer noch als pelari bezeichnet.
Paling umum
es gibt pelari Solompong auch pelari Tongkonan.
Pada
der am meisten verwendete Begriff finisi war in den 80er Jahren insbesondere nachdem finisi nach Vancouver gebracht wurde. Und dort wurden die Boote, die Flurpalari, diesen Finisi genannt.
Jadi,
der Begriff Finisi, auf den die Menschen die Zeit zu dort sind, ist also eigentlich eine Schöpfung, nachdem der Begriff Finisi nicht mehr existierte.
Ini ingatan masyarakat tidak terlalu tepat. Ada cerita bahwa perahu yang
di Erinnerung der Menschen ist nicht sehr eindeutig und es gibt eine Geschichte, dass das erste Boot diese Art im Jahr 1900 existierte. Aber niemand erinnert sich, wie es hergestellt hat, wohin und so weiter. Und bis zum Zweiten Weltkrieg wurden alle derartigen Projekte in niederländischen Zeitungen, den Aufzeichnungen des Hafenmeisters und so weiter als Palari bezeichnet. Die Verwendung des Wortes Finisi war also etwas Neues, etwas, das es noch nicht lange gab. Aber mit der Motorisierung verschwanden die indonesischen Segelboote in den 70er Jahren völlig. Es war das Erwachen einer Erinnerung, auf die Menschen ziemlich stolz waren. Als die Finisi Nusantara nach Vancouver gebracht wurde und immer mehr Reisebüros aus dem Ausland solche Boote bestellten. Mit dem Begriff der Finisi verband man eine stolze Erinnerung an die Boothersteller und Seeleute aus Nusantara. Die Verwendung des Wortes Finisi auf alle Bootstypen in Indonesien ist eigentlich eine Entwertung des Reichtums der indonesischen Bootherstellung. Denn in Indonesien gibt es hunderte von Bootstypen und sie alle haben ihre eigenen Namen. Das Segel mit dem Finisi wurde der Weltgemeinschaft seit seiner ersten Expedition nach Vancouver, Kanada im Jahr 1986 bekannt, wo eines der Besatzungsmitglieder noch heute segelt.
Mungkin dari awal, saya waktu itu yang saya cerita tadi,
ich erinnere mich an damals. Es war 1985, als mein Team die Werft betrat und ich dort sagte, dass ich nach Kanada mitfahren wollte. Ich hatte mich noch nicht beworben, aber nach langer Zeit hat Herr Philipp, ein Franzose, der mich beobachtete, dies gehört. Er sagte zunächst zu mir, ich solle nach Hause gehen. Dann fragte er, willst du nach Kanada kommen? Ich sagte ja, wenn sie noch Arbeitskräfte brauchen. Daraufhin fragte er mich, ob ich eine Angst vor Wellen von 8 bis 9 Metern hätte. Ich antwortete, dass ich in Indonesien noch keine Welle mit 9 Metern gesehen hätte. Ich würde sie gerne sehen. Ich hatte ihm nur die Hand geschüttelt. Also war die Mitfahrt in Ordnung. Ich sei schon an der Bootmaschine gewesen, aber auch am Segel. Damals seien auch 4 Matrosen mit mir gewesen. Ich fragte den Seemann, wie viele Meter Höhe haben die Wellen hier? Oh, das sind nur 7 Meter. Wir sind 10 Meter Wellen? Fragte ich dann. Die Menschen verlassen sich auf 2 Masten und 7 breite Segel, die Finisi genannt werden. Für indonesische Seeleute ist der Wind seit dem 12. Jahrhundert die Hauptantriebskraft, um an ihr Ziel zu segeln.
Ya, kalau kita berlayar itu main di layar aja, sesuai angin.
When we segel, spirit will einfach in den Segeln gemäß dem Wind. Vielleicht können sich der Wind vor einigen Stunden, so wie gestern hier, kann das Segeln von der Wind 5 Stunden lang oder wegen des Windes einen Tag dauern. Wenn Sie eine Maschine verwenden, können Sie die Geschwindigkeit für mehrere Stunden berechnen. Das ist alles, was wir genauer haben. Ansonsten kann die Länge der Fahrt sowie der exakte Zeitpunkt nicht vorhergesagt werden.
Kapal Pinisi di Bandung ini asalnya dari Arab, dulu kan Pak, Sulawesi Selatan.
Das Pinisi-Schiff wurde ursprünglich in Arab, Bulukamba, Süd-Sulawesi hergestellt. Von Generation zu Generation konnten wir diese Schiffe ohne fertige Zeichnungen herstellen. Ab dem Jahr 1955 vor der Unabhängigkeit existierte es bereits. Von Generation zu Generation von unseren Vorfahren bis heute an unsere Kinder weitergegeben. Ohne technische Kenntnisse, nur durch Erfahrung gebaut, uns auf der ganzen Welt anerkannt.
Kalau dengan finisinya 1 tahun lebih. Tapi kali ini kami bikin di pantai Anjungalesari.
Die Herstellung dieses Finisi hat mehr als ein Jahr gedauert. Dieses Mal haben wir es auf den Strandplattform von Losari hergestellt. Das ist am schnellsten, weil es in nur 2,5 Monaten so war, mit 2 Einheiten und 25 Mitarbeitern. Ja, hergestellt mit Besiholz, Bittiholz und Teerholz. Nur 3 Arten von Holz. Im Sitz seiner Festigkeit auf sich kann es nicht aus irgendeinem Holz hergestellt werden. Nur hatte ich einen Pinisi aus Bittiholz, aber wegen des Mangels an Bittiholz schien die Arbeit am Pinisi auszusterben. Der Rest an Bittiholz wurde als Ersatz für Knochen hergestellt. Jetzt gibt es aber keine Knochenbrüche mehr. Das Deck des Pinisi besteht aus Teerholz.
Papangnya disusun, tersatu-satu.
Die Bretter werden einzeln angeordnet und nach der Fertigstellung des Körpers hier weiter geführt. Dann werden die Spanten befestigt. Die Spanten wurden installiert, die Straße wurde installiert, das Dach wurde installiert, die Dachrinnen wurden installiert, der Boden wurde installiert, dann wurde der Raum installiert. Die Wände, die Raumteile wurden alle gemacht, nach dem Aufsetzen auf die Radkappe mit dieser abgesenkt und anschließend die Stange aufgestellt. Man muss dann einfach Maß, Schlauchseil, Mastseil aufsetzen, dann das Segel aufsetzen, fertig. Das System und die Berechnungen zur Erstellung von Pinisi-Segelschiffen sind unter den Menschen im Dorf Ara, Bulukamba, seit dem 19. Jahrhundert bekannt. Nach Untersuchungen des deutschen Historikers Horst Liebner kannten jedoch nur die sogenannten 12 Lemo-Lemo-Leute dieses System zur Erstellung dieses Schiffes. Dieses System wird Tatatalu genannt.
Itu dari rumusnya begini. Kita ini ahli kapal,
das ist die Formel. Also sind die Schiffsexperten sogenannte Wandi Talupi. Wichtig ist, dass sie die Länge, Breite und Höhe kennen. Dass die Breite 6 Meter sind, die Länge 30 Meter, die Höhe 3 Meter, wissen Sie? Sie setzen das Schiff immer wieder hier zusammen. Das ist 6 Meter später ein Schlag. Exactly, haben ni dis mitjugli erfahrung und du sagen, dass es ausgewogen ist, weil es deren Technik und ihre Erfahrung ist. Also, rei es bis zu 6 Meter ohne jegliche Schrift, so oder so. Jeder arbeitet, jeder ist ein Experte.
Ada satu hal dan itu intinya dari warisan dunia ini yaitu yang boleh dinamakan rumus pembuatannya.
Es gibt eine Sache, und das ist die Essenz seines Werkes, nämlich das, was man seine Herstellungsformer nennen könnte. Viele Leute sagen, dass Götter und Zeichnungen und so weiter hergestellt werden. Und das stimmt eigentlich nicht. Es gibt eine Formel, die nicht in ein Bild umgesetzt wird, sondern in verschiedenen Messungen, die auf einem Messgerät aufgezeichnet werden. Dies wird mit Zeichen verwendet, die zu maßen werden. Zum Beispiel die Position der Flocke im Rumpf, die Länge der Flanken, die Position des Rahmens und so weiter. Bis heute eben. Die Nachkommen des Volkes der Lemolimo dieses Wesen. Sie seinen eine Formel namens Tatatan zu haben. Es können Götter mit einer Länge von bis zu 14 Metern hergestellt werden. Die PLM-Götter wurde in den 70er Jahren als Finisi bezeichnet, waren viel größer. Es entstand also der Eindruck, dass die Ara-Leute irgendwann in den 1930er und 1950er Jahren eine neue Fertigungsformel namens Tata Appa entwickelt haben, mit der größere Boote hergestellt werden konnten.
Membangun suatu perahu itu adalah suatu hal yang sangat-sangat rumit. Secara populer, perahu layar itu diakui sebagai benda ciptaan manusia yang paling rumit yang ada.
Der Bau eines Bootes ist eine sehr, sehr komplizierte Sache. Im Volksmund gilt das Segelboot als die komplizierteste menschliche Schöpfung, die es vor der industriellen Revolution im 18. Jahrhundert gab. Das bedeutet, dass im Laufe der Geschichte den Menschen nichts komplizierteres als ein Bootsriemen hergestellt wurde. Wenn wir die Teile oder die Anzahl der Objekte in diesem Boot vergleichen, was auch immer es ist, soweit ich weiß, ist es 100 Mal mehr als ein Mobiltelefon. Und alles muss genauso funktionieren wie ein Mobiltelefon. Wenn Sie ein kleines Teil fast installieren, ist das Mobiltelefon nicht dasselbe wie ein Boot. Wenn Sie ein kleines Teil fast installieren, fährt das Boot nie. Und es gibt noch einen weiteren Punkt. Ein Boot ist nicht etwas Rechteckiges, sondern entsteht durch Rundungen. Diese müssen harmonisch sein. Wenn Sie schief sind, geht das gut nicht. Vielleicht erinnert sich jemand daran, dass uns in der Oberschule beigebracht wurde, wie man die Kurve F aus X berechnet, die mit der kompliziertesten Kurve identisch ist. Oder? Alle sagen, wow, das ist sehr schwierig, aber das Boot kann nur funktionieren, wenn die Biegung harmonisch ist. Die Rundung kann so berechnet werden. Das Wissen, diese Kurven zu erzeugen, existiert also schon seit 1000 Jahren in Nusantara und die Art und Weise, die Kurven zu konzipieren, unterscheidet sich nicht wesentlich von Schiffwracks aus dem 10. Jahrhundert bis zu den Booten, die in der Mitte des 2. Jahrhunderts gebaut wurden. Diese Dinge sind so kompliziert, dass sie nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind, weil sie zu kompliziert sind sondern um sie zu vertiefen und zu etwas zu machen, auf das man stolz sein kann. Solche Dinge sollten auch öffentlich werden und die Öffentlichkeit stärker präsentiert werden, damit die Sichtbauer nicht auf einfache Finissi reduziert werden.